Guten Morgen, liebe Geschwister. Ja, ganz liebe Grüße auch von der Gemeinde, wo ich herkomme, Mennonitengemeinde in der John-Gingerich-Straße. Und danke, dass ich einfach hier mal sein darf heute und einfach Gottes Wort mit euch teilen darf. Und es ist schön, Dinge, die wir in den freien Beiträgen hörten. Ich habe gedacht, so schön, wie es einfach auch passt zu dem Wort und zu der Botschaft. Ihr werdet das dann an den einzelnen Stellen merken und sehen. Und es ist einfach schön, wenn wir so erleben dürfen, wie Jesus die Dinge leitet, ohne dass man da irgendwie groß was inhaltlich abspricht oder so. Aber einfach, Jesus ist hier und segnet. Überall, wo er der Mittelpunkt ist und wo sein Wort verkündet wird, da baut er Gemeinde und schenkt Segen. Und er schenkt uns hier Segen, euch in der Gemeinde hier und überall, wo seine Gemeinde ist. Und wie schön das Sonntag ist. Es ist immer der schönste Tag der Woche. Der Ruhetag, der Feiertag, der Begegnungstag. Wir begegnen unserem Herrn. Und er erquickt, er stärkt, er erfrischt, er fordert auch heraus. Aber das ist gut für uns. Und dann gehen wir gestärkt in die neue Woche und aufgetankt. Eines, was wir hörten schon in den freien Beiträgen, das war dieser Wunsch der Jünger: Herr, lehre uns beten. Und das ist auch so mein Einstieg. Herr, lehre uns beten. Das ist der Wunsch der Jünger Jesu und das soll unser Wunsch sein. Herr, lehre uns beten. Wir sind nicht fertig damit, beten zu lernen. Ich bin nicht fertig damit. Und manchmal, wenn ich in der Bibel lese, wie Beter gebetet haben, dann komme ich mir vor wie ein Erstklässler in Sachen Gebet. Ihr werdet das auch nachher noch feststellen, bei dem, worüber ich heute sprechen möchte, warum mir das dann so geht. Und vielleicht geht es euch dann ein bisschen ähnlich und das ist gut und heilsam, weil wir ständig dazulernen sollen und dürfen und können und müssen, wenn es um das Beten geht. Wir wollen heute Morgen einen Mann anschauen, der ein Vorbild ist als Beter. Wir wollen schauen, wie dieser Mann gebetet hat. Und das ist Mose. Wir wollen eine spezielle Situation anschauen, wie er in dieser Situation gebetet hat und was das über diesen Beter Mose und seine Beziehung zu Gott aussagt. Denn das ist überwältigend, wenn man das entdeckt. Wie betet Mose? Mose hat ja viele ganz, ganz herrliche Situationen erlebt. Wie Gott sich ihm offenbart in einem brennenden Dornbusch, das erlebt nicht jeder Christ alle Tage. Das ist einmalig in der ganzen Menschheitsgeschichte, soweit wir wissen, dass Gott sich einem Menschen so geoffenbart hat. Unglaublich herrlich. Was er erlebt hat mit dem Volk Israel, die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, welche Wunder Gott tat, um sein Volk in die Freiheit zu führen. Unglaublich. Was für herrliche Situationen, aber auch was für zutiefst dramatische Situationen Mose erlebt hat. Dramatische Situationen des Versagens seines Volkes, sein eigenes Versagen. Dramatische Auswirkungen. Und die Dinge liegen oft so dicht beieinander, dieses Herrliche und dieses Dramatische. Das liegt dicht beieinander. Besonders dramatisch war eine Situation, über die wir nachdenken wollen heute Morgen. Als Mose eine ganz geniale, stille Zeit gehabt hat. Er war allein mit Gott. Allein mit Gott, nicht nur eine halbe Stunde, nicht nur zwei Stunden, nicht nur ein Tag, nicht nur eine Woche. Er war 40 Tage allein mit Gott. Nicht irgendwo im Menschengewühl, wo er versucht hat, Ohren und Augen zuzumachen, damit er nicht so viel abgelenkt ist. Er war auf dem Berg, auf einem Berg allein mit Gott, 40 Tage lang. Und dort hat Gott zu ihm gesprochen. Dort hat Mose die 10 Gebote empfangen. Die 10 Gebote, grundlegend für die Menschheit, grundlegend für uns alle, grundlegend für unser Land. Unser Grundgesetz ist nicht denkbar oder es würde anders lauten, wenn es nicht ganz wesentlich auch auf die Ethik der 10 Gebote aufgebaut wäre. Es ist vielen Menschen überhaupt nicht bewusst, wie stark wir aufbauen in unserem demokratischen Staatswesen auf der Ethik der 10 Gebote und wie viele Staaten in aller Welt das tun. Es ist vielen Menschen überhaupt nicht bewusst, die nichts halten von Gott und Bibel und all dem. Mose hat das empfangen in einer Zeit, in der er intensiv auf Gott gehört hat. 40 Tage allein mit Gott auf dem Berg. Eine unglaublich intensive Zeit mit Gott muss er da gehabt haben. Hat er da gehabt, mit Sicherheit. Wart ihr schon mal 40 Tage allein mit Gott, 40 Tage allein mit Gott verbracht? Es gibt einzelne Menschen auch in unseren Tagen, die haben das gemacht. Und es ist interessant manchmal, wenn man so etwas liest, einen Bericht, was sie so erfahren haben in der Zeit. Ich habe es noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie das ist, ja, ob es irgendwann mal die Gelegenheit gibt. Es gibt 1000 Ausreden, die ich habe, warum ich dafür keine Zeit habe. Aber es hätte was. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal noch dran ist. Bei mir mal schauen. Für Mose muss es eine unglaublich intensive Zeit gewesen sein. Es war eine unglaublich intensive Zeit mit Gott. Herrlich, was er da erlebt hat. Dramatisch, was das Volk in dieser Zeit verbrochen hat. Sein Volk, das Volk Gottes. Was sie in dieser Zeit getan haben. Es fiel ihnen nichts Besseres ein in dieser Zeit, als sich ein goldenes Kalb zu machen, drum herum zu springen und es anzubeten, so wie sie es von den Ägyptern kannten. In Ägypten war das Religion, da war das normal, da war das an der Tagesordnung. Und jetzt hatte Gott sie herausgeführt aus dieser Knechtschaft und aus diesem Land und aus diesem religiösen System, von dem sie da immer umgeben waren. Und es fällt ihnen nichts Schlaueres ein, als das Gleiche zu machen, was die Ägypter gemacht haben. Hammer, oder? Das ist dramatisch. Und das während Mose, der von Gott eingesetzte Hirte, Leiter, eine fantastische Zeit hat mit Gott, in der Begegnung mit Gott. So dicht liegen Herrlichkeit und menschliches Drama, Versagen beieinander. So sind wir. In 2. Mose, Kapitel 32, da lesen wir ab Vers 1. Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam, da sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm: Auf, mach uns Götter, die uns vorangehen sollen, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Das ist menschlich. So schnell vergessen wir, was wir Gott verdanken. So schnell vergessen wir, was Gott an uns Gutes getan hat. Wenn wir irgendwie nichts mehr zu sehen haben, wenn wir irgendwie nicht das richtig so vor Augen sehen, doch, und hier ist der, den Gott gebraucht hat, und jawohl, und Gott hat das alles gemacht, und er hat uns die Freiheit geschenkt, er hat uns aus der Sklaverei geführt. Sobald irgendwie nichts mehr Sichtbares vor Augen ist so richtig, und dann kommen wir ins Zweifeln und ins Grübeln, und dann werden wir irgendwie unsicher. Und dann hinterfragen wir alles, was war das da überhaupt, ja, was wir da, vielleicht war das alles nur irgendwie Einbildung, Hirngespinste. Wir brauchen etwas Handfestes, wir brauchen einen Gott zum Anfassen, wir müssen das vielleicht doch so machen wie die Ägypter, das war gar nicht so verkehrt. Da hat man was vor Augen, Gott vor Augen, Gott zum Berechnen, Gott zum genau Wissen, wie er funktioniert und was man zu tun hat. Wir haben dann Gott im Griff und können ein bisschen drumherum tanzen und eine Party machen. So haben sie sich das vorgestellt. Das ist menschlich. So schnell vergessen wir, was Gott uns Gutes getan hat. Die Bibel sagt uns: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir deine Sünden vergeben hat. Ja, wenn Nöte und Herausforderungen und Probleme kommen, dann kommen wir in Not. Und dann ringen wir mit Gott und zweifeln und verzweifeln manchmal an Gott. Es gibt diese Situationen, es gibt diese Tiefen. Aber grundlegend bleibt, er hat uns gerettet. Wenn wir unser Leben Jesus übergeben haben, dann hat er uns gerettet und wir haben ewiges Leben. Wenn wir mit Jesus verbunden bleiben, nichts und niemand kann uns aus seiner Hand reißen, wie tief die Nöte auch sein mögen. Vor uns liegt eine herrliche Zukunft, ein Leben ohne Ende, ohne Leid in der Herrlichkeit Gottes. Vergessen wir es bitte nicht. So schnell hatten sie hier vergessen, was sie erlebt haben, weil sie einfach nichts mehr Richtiges vor Augen hatten. Und dann Aaron, der Bruder Mose, war so gewissermaßen sein Stellvertreter, so als Leiter des Volkes in Moses Abwesenheit. Was macht Aaron? Da sprach Aaron zu ihnen, Vers 2, reißt die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringt sie zu mir. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron. Die hätten sie besser mal da hängen gelassen, wo sie hingen, ja? Wäre besser gewesen, für alle Fälle. Sie bringen den ganzen Plunder zu Aaron und dann heißt es, und er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit dem Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Wie gesagt, das kannte man aus Ägypten, wie das funktioniert. Da sprachen sie, das sind eure Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. So schnell verfallen wir dem Götzendienst, wenn wir scheinbar nichts mehr sehen von Gott, nichts mehr erleben mit Gott, und dann fallen wir so schnell in so alte Muster. Irgendwelche Götzen, an die wir unsere Herzen hängen, irgendwelche alten Lebensmuster, von denen Jesus uns eigentlich schon befreit hatte oder uns befreien will. So schnell, das ist menschlich. Und Aaron, wisst ihr, ich habe den Eindruck, er versucht irgendwie noch zu retten, was zu retten ist. Auch er verfällt diesem Wunsch, lass uns einen sichtbaren Gott haben, sichtbare Götter, etwas zum Anfassen. Und dann heißt es in Vers 5, nachdem jetzt dieses Kalb da war und er das da so angefertigt hatte und er sieht, wie die Menschen anfangen, es zu verehren, dann heißt es in Vers 5, als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm, vor diesem goldenen Kalb, und ließ ausrufen und sprach, morgen ist ein Fest für den Herrn, für Yahweh, für den einen wahren lebendigen Gott, für den, der sich doch uns geoffenbart hat und der uns doch aus Ägypten herausgeführt hat, der uns erlöst, der uns gerettet hat. Merken wir, wie Aaron hier in einem Zwiespalt ist und wie er versucht, die Situation zu retten? Wie er merkt, das Volk, das geht total in die Irre und ich bin ja mit Schuld ganz stark. Ich habe ja dem nachgegeben, dass dieses goldene Kalb, dass wir das jetzt haben. Aber wir dürfen Gott nicht vergessen, der muss jetzt mit dazu. Jetzt baue ich noch einen Altar und ich sage, wir machen ein Fest für den Herrn. Und so versucht er, das Ganze irgendwie noch zu retten, vielleicht um sich selbst zu beruhigen, sein eigenes Versagen noch mal irgendwie gut zu machen, indem er sagt, aber Herr, dich vergessen wir auch nicht, wir packen dich einfach neben dieses Kalb mit einem Altar und irgendwie kriegen wir das unter einen Hut. Das Volk hat ihm wahrscheinlich gar nicht zugehört. Die sind um dieses Kalb dann irgendwie gesprungen und so weiter und so fort. In Vers 6 lesen wir, da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Friedensopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Und sie standen auf, um sich zu belustigen. Ich glaube, Aarons Worte haben die gar nicht gehört. Und wisst ihr, ich kann den Aaron so gut verstehen, weil so ticke ich auch. Das ist so menschlich, ja. Wir wollen keinen enttäuschen. Und wir wollen, dass die Menschen, dass sie mit Gott leben und dass sie mit Jesus leben. Und da gibt es aber Dinge, die sind unvereinbar mit dem Leben mit Jesus, ja. Aber irgendwie wollen wir auch keinen enttäuschen und keinen vor den Kopf stoßen. Und dann irgendwie muss das doch zusammengehen, ja. Kennt ihr sowas so, dieses Gefühl, ja? Man möchte die Menschen nicht vor den Kopf stoßen. Man möchte nicht ihnen ein Ärgernis geben, ja. Man will nicht, dass sie sich über einen aufregen. Man versucht das irgendwie so Kompromisse zusammenzupacken. Es ist so menschlich, ich kenne das so gut, auch aus der Sicht eines Mitleiters, Mitverantwortlichen in einer Gemeinde. Aber es geht nicht. Musste ich und muss ich auch immer wieder dazulernen. Und hier sehen wir es auch, der arme Aaron, der ringt da und es funktioniert so nicht. Ja, und was ist mit Mose in der Zeit? Was ist mit der stillen Zeit, die er hat, mit dieser intensiven Begegnung mit Gott? Wir lesen weiter ab Vers 7 in 2. Mose 32. Da sprach der Herr zu Mose, geh, steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat Verderben angerichtet. Sie sind schnell abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, das sind eure Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Gott klärt Mose darüber auf, was da unten am Fuß des Berges passiert in dieser Zeit. Gott sagt Mose, was Mose sonst niemals gewusst hätte. Gott informiert Mose über das, was passiert und wie das aus Gottes Sicht aussieht. Und Gott sagt, die richten Verderben an. Die richten Verderben an. Was ist Verderben? Das können wir uns am besten bewusst machen. Denken wir mal an verdorbene Nahrung, verdorbenen Fisch. Schon mal verdorbenen Fisch gegessen? Sollte man nicht tun. Was passiert, wenn wir etwas Verdorbenes essen? Dann verderben wir uns den Magen. Und das kann schlimmstenfalls bis zu einer richtig gravierenden Vergiftung gehen. Ja? Also Verderben ist einfach schädlich. Verderben macht kaputt. Verderben bedeutet, hier geht's den Bach runter. Das ist Verderben. Das, was mal gut war, das geht kaputt, das geht zugrunde, das ist Verderben. Das haben die angerichtet mit ihrem Götzendienst. Und dann lesen wir Vers 9 und 10. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe dieses Volk beobachtet und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. So lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Dich aber, Mose, will ich zu einem großen Volk machen. Hier ist das Erste, was wir von Mose lernen. Was ist Beten? Beten heißt auf Gott hören lernen. Von Mose beten lernen heißt, wir lernen auf Gott zu hören. Nicht, dass wir einfach, wenn wir beten, Gott zutexten und dann sagen wir Amen und sagen gehen und gehen. Natürlich dürfen wir Gott alles sagen, wenn wir beten. Alles, was auf dem Herzen ist. Wir können unser Herz leer beten, ausschütten vor Gott. Er lädt uns ein, das zu tun und wir dürfen das und wir sollen das und wir können das. Aber die Frage ist, wie ist es umgekehrt? Kann Gott uns auch alles sagen? Oder ist das Gebet eine Einbahnstraße? Wir texten ihn zu und sagen Amen. Vielleicht sagen wir noch, lieber Gott, ich wünsche dir einen schönen Tag und ich hoffe, du gibst mir auch einen schönen Tag. Und dann war's das. Von Mose beten lernen heißt, auf Gott hören lernen. Und dann offenbart Gott seine Sicht der Dinge, wie er die Welt sieht. Und das Vaterunser wurde im freien Teil schon zitiert, wo wir beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wir müssen erfahren wollen, was der Wille im Himmel ist, der Wille unseres himmlischen Vaters ist, damit wir ihn auf dieser Erde tun können. Wir müssen Zuhörer werden, die Gott zuhören, um zu erfahren, wie er denkt über das, was hier geschieht, in unserem Leben, in unserer Welt, in unserer Gemeinde, in unserem Miteinander, in unseren Ehen, in unseren Familien. Wir müssen von Gott erfahren, wie er die Dinge sieht. Und jetzt stellt euch mal vor, Mose als Beter wäre kein Zuhörer gewesen. Er hätte nicht zugehört. Dann wäre etwas ganz Wesentliches nicht geschehen. Wenn Mose nicht Gott zugehört hätte, hätte er nicht erfahren, was Gott mit dem Volk vorhat. Keiner hätte es erfahren, wenn nicht einer zugehört hätte. Mose war der, der zugehört hat. Gott hat Mose gesagt, Mose, geh einen Schritt zur Seite, ich muss dieses Volk vernichten. Ich werde dieses Volk, ich will dieses Volk vernichten. Und ich will mit dir, Mose, neu anfangen, ein neues Volk starten, mein neues Volk. Wenn Mose nicht zugehört hätte, wäre das geschehen ohne Vorwarnung. Niemand hätte erfahren vorher, was Gott vorhat und Gott hätte dieses Volk gerichtet. Mose ist ein zuhörender Beter und Gott konnte ihm sagen, was Gott vorhat. Auch das lernen wir von Mose. Beter suchen Gottes Willen. Sie hören auf Gottes Stimme. Sie studieren die Bibel, weil hier haben wir den Willen Gottes. Schwarz auf weiß, ihr Lieben. In unserer Muttersprache können wir es lesen. Und deswegen auch der Tipp vorhin im freien Teil. Für manch einen ist vielleicht mal eine Bibelschule dran. Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit, die Bibel zu studieren. Die allererste Möglichkeit ist, dass wir alle, jeder von uns, der schon halbwegs lesen kann, die Bibel aufschlagen und sie lesen. Und Gott fragen: Herr, was willst du mir sagen durch dein heiliges Wort? Was ist dein heiliger Wille? Beter sollen Gottes Willen suchen, Beter hören auf Gottes Stimme, Beter hungern nach Gottes Wort, Beter studieren die Bibel, um herauszufinden, was ist der Wille des Vaters im Himmel, der hier auf dieser Erde geschehen soll und an dessen Verwirklichung wir dann mitarbeiten sollen, jeden neuen Tag. Dazu müssen wir den Willen Gottes kennen, dazu müssen wir ihm zuhören, lesen in der Heiligen Schrift, hören, was der Herr Jesus uns sagen will. Er sagt: Meine Schafe hören meine Stimme. Und sie folgen mir. Das ist Herausforderung. Mose gibt uns schon ein Vorbild, was es heißt, auf Gott zu hören, seinen Willen zu suchen. Versteht ihr jetzt, warum ich mich als Beter fühle wie ein Erstklässler? Und wenn ich an diesen Mose denke, dann merke ich, ich habe noch viel zu lernen. Und ich möchte lernen. Und ich möchte euch Mut machen: Wollt lernen, seid bereit, Schüler zu sein in Gottes Schule, in der Schule Jesu. Jünger heißt nichts anderes als ein Schüler zu sein. Mehr erwartet unser Herr nicht, aber jeden Tag sollen wir bereit sein, zu lernen, hungrig sein nach Gottes Wort, hungrig sein nach der Stimme unseres guten Hirten, hören darauf. Ja, und jetzt hat ja Gott das dem Mose angekündigt, was er vorhat. Mose, die taugen alle nichts, die mache ich jetzt platt, mit dir mache ich ein neues Volk. Und jetzt antwortet Mose, jetzt spricht Mose zu Gott. Und was sagt er denn zum Herrn? Herr, ich bin ja überwältigt von deinem Plan. Was du mit mir vorhast, mach mal. Hier bin ich, bereit, ein neues Volk zu starten. Mit dir, o Herr, du und ich, wir zwei. Das wird was. So hat er nicht gebetet. So hat er nicht gebetet. Jetzt lernen wir Mose als Fürbitter kennen. Die Verse 11 bis 13. Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn. Das heißt wörtlich, er streichelte das Gesicht Gottes. Das ist Gebet. Das ist Fürbitte. Gott so nah sein, dass wir sein Angesicht streicheln dürfen. Mose, Moment hier, besänftigte das Angesicht des Herrn seines Gottes und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, das du mit so großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, zum Unheil hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und von der Erde zu vertilgen? Wende dich ab von der Glut deines Zorns und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und zu denen du gesagt hast: Ich will euren Samen, eure Nachkommen, mehren wie die Sterne am Himmel und dieses ganze Land, das ich versprochen habe, eurem Samen, euren Nachkommen zu geben, das sollen sie ewiglich besitzen. So betet Mose, das ist Fürbitte. Das ist Fürbitte. Da kann ich nur sagen, da bin ich ein Lernender, da stehe ich, glaube ich, ganz am Anfang. So zu beten um ein Volk, ein großes Volk, und da steht einer vor Gott und tritt in den Riss zwischen Gott und diesem Volk und tritt ein und sagt: Gott, tu das nicht. Und warum springt Mose da ein und sagt: Gott, tu das nicht? Womit begründet er seine Fürbitte für das Volk? Er begründet sie mit der Ehre Gottes und mit dem Wort Gottes. Er hält Gott sein eigenes Wort vor und er sagt: Gott, es geht um deine Ehre. Du hast die Zusage gegeben, dass die Nachkommen Abrahams und Isaaks und Jakobs, der den Namen Israel bekommen hat und der Stammvater dieses Volkes mit den 12 Stämmen ist, du hast gesagt, dass die dieses Land kriegen. Es geht darum, dass du Gott dein Wort hältst, dass du einhältst, was du angekündigt hast. Und wenn du das nicht tust, werden die Heiden über dich spotten. Es geht um deine Ehre, Gott. Es geht um deine Ehre. Merken wir, wie selbstlos Mose betet. Es geht ihm nicht um sich. Sonst hätte er das Angebot Gottes liebend gerne angenommen. Nein, dann gäbe es kein Volk Israel heutzutage. Es gäbe ein Volk Mose, aber es gäbe kein Volk Israel. Mose hält Gott sein eigenes Wort vor, seine Verheißungen, seine Zusagen und sagt, bitte Gott, es geht um dich, es geht um deine Ehre in dieser Welt vor den Heiden. Das ist Gebet, das ist Fürbitte. Ich möchte lernen, so zu beten. Und wie reagiert Gott darauf? Vers 14. Da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Gott ändert seine Absichten. Mose hat gebetet und Gott ändert seine Absichten. Gott hat auf die Fürbitte dieses einzelnen Mannes, dieses einen Menschen gehört und hat seine Absichten geändert. Das tut der Souveränität Gottes keinen Abbruch, von der wir alle zutiefst überzeugt sein dürfen. Das lehrt uns, dass der souveräne Gott uns diesen Rahmen gibt, im Rahmen unserer Fürbitte auch seine Absichten und sein Handeln beeinflussen zu dürfen. Alles innerhalb seiner Souveränität. Also er steht da drüber. Er wird niemals gegen seinen ewigen Willen handeln, nur weil wir um irgendwas gebetet haben, sondern er wird die Dinge erhören, die in seinem Willen geschehen. Und das ist ja genau der Schlüssel oder das offene Geheimnis des Betens Moses. Er kannte Gottes Wille. Er kannte Gottes Wort. Er kannte Gottes Zusage an Israel. Und nichts anderes als sich darauf zu berufen, hat Mose getan als Beter, als Fürbitter. Gott, du hast dein Wort gegeben. Es geht um deine Ehre. Es geht um deine Glaubwürdigkeit gegenüber all den heidnischen Völkern in dieser Welt. Gott, es geht um dich. Was sollen die über dich denken? Was werden die über dich sagen, wenn du dieses Volk platt machst, alle machst, ausradierst? Es ist wichtig, dass wir Gottes Wort gut kennenlernen, die Bibel studieren und dann gemäß Gottes Willen beten. Es ist wichtig, dass wir Gott zuhören, was er vorhat, zu erkennen und zu begreifen und dann dementsprechend zu beten. Gott sucht Beter, die im Namen Jesu beten. In Johannes 15, Vers 16 sagt der Herr Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Das bedeutet nicht, dass der Name Jesus ein Automat ist und wenn wir diesen Namen Jesus gebrauchen, kommt die gewünschte Erhörung aus dem Automat. Das bedeutet es nicht. Und es bedeutet auch nicht, was auch immer wir erbitten, was auch immer wir wollen, wir werden das bekommen. Wir müssen es nur einfach glauben und richtig machen und dann kriegen wir alles, was wir uns wünschen. Das bedeutet es auch nicht. Sondern hier geht es um Frucht, die Gott ehrt. Es geht wieder um die Ehre Gottes. Frucht, die wir bringen, die Gott ehrt. Um Gottes Willen. Es geht darum, Gott zu kennen, kennenzulernen immer mehr, seinen Willen immer mehr zu erkennen und zu verstehen. Und so wie Jesus von sich sagen konnte, ich und der Vater sind eins, so immer mehr eins zu werden, mit dem Willen Gottes übereinzustimmen und dann im Namen Jesu gemäß dem Willen Gottes zu beten. Und dann beten wir mit Vollmacht. Dann beten wir mit Vollmacht. Ich möchte es lernen, liebe Geschwister. Ich komme mir vor wie ein Erstklässler, wenn ich diese Dinge bedenke. Aber ich möchte es lernen und ich mache euch Mut. Seid bereit, beten zu lernen. Jesus, lehre uns beten. Und in Johannes 14, Vers 13 sagt Jesus, und alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Beten im Namen Jesu bedeutet beten in Einheit mit dem Willen Gottes. Gott zuhören, Gottes Wille kennenlernen, in der Heiligen Schrift lesen, Gott studieren. Gott zuhören, was er auch aktuell hineinzusagen hat in unsere Welt, in unsere Zeit, in unsere Situationen. Wie denkt Gott über Donald Trump? Ihr Lieben, das steht nicht in unseren Zeitungen. Das kommt nicht in der Tagesschau. Müssen wir Gott selber fragen. Wie sollen wir beten für diesen Mann? Was ist wichtig zu beten, wenn wir für ihn beten? Das kann uns nur Gott selber sagen. Da müssen wir hören in der Stille und Gott fragen und ihn bitten, uns zu leiten. Wie sollen wir beten für Angela Merkel, für unsere Bundesregierung? Wie sollen wir beten für Wladimir Putin? Man spricht es, glaube ich, anders aus. Wladimir Putin, ja, ich kann das nicht so, ja. Ihr könnt es besser. Wie sollen wir beten für einen Erdogan in der Türkei? Wie sollen wir beten für diese Menschen? Auf alle Fälle grundsätzlich der Wille Gottes ist, dass wir beten für die Regierenden. Nicht mitschimpfen mit den Medien, sondern beten für diese Menschen, die große Verantwortung tragen, viele Fehler machen, sehr ratlos sind in diesen Zeiten. Und ihr Auftrag ist es eigentlich, dem Frieden und der Gerechtigkeit zu dienen in dieser Welt. Und das ist unser Anliegen. Herr, gib ihnen Weisheit, gib ihnen Ehrfurcht vor dir, gib ihnen Glauben an dich. Zeige ihnen, was sie tun sollen und wie sie Frieden und Gerechtigkeit dienen können in dieser Welt. Wir müssen Gott fragen, wie wir beten sollen und hören, uns leiten lassen und seinen Willen verstehen. Und dann können wir mit Vollmacht beten. Du und ich, wir können heute noch wachsen in unserer Beziehung mit Gott. Wir können heute unsere Beziehung mit Gott vertiefen. Wir können heute in der Erkenntnis des Willens Gottes wachsen. Heute noch ihn mehr und besser kennen und verstehen lernen. Wir können heute noch ein Stück lernen, zu beten, wie Mose gebetet hat. Wir können heute noch Gott zuhören und Antwort geben. Ich möchte noch mit uns beten zum Schluss. Herr Jesus Christus, bitte lehre uns beten. Lehre mich beten, lehre uns beten. Diese Welt ist von viel, viel Not und Elend und Chaos geprägt. Von viel Ratlosigkeit unter den Regierenden, von viel, viel Schmerz in Kriegen und Bürgerkriegen und in Flucht und Vertreibung. Zig Millionen Menschen sind auf der Flucht und es werden immer mehr. Wir wissen nicht wohin, wo ein und aus. Heiland, erbarme dich und lehre uns beten. Wir bitten dich für die Regierenden dieser Welt, für Angela Merkel, für die Regierungen Europas und für die Regierungen der Länder, der Staaten der Welt. Erbarme dich, gib Umkehr, gib Ehrfurcht vor dir. Gib, dass sie sich bewusst werden und sind und bleiben, dass sie alles, was sie tun, vor dir verantworten müssen. Gib ihnen Gnade und Weisheit, wie sie dem Frieden und der Gerechtigkeit dienen können. Herr, lehre uns beten. Herr Jesus, wir beten für deine Gemeinde. Wir sind ein Teil davon. Hier und überall in diesem Land und in dieser Welt. Wir beten für deine Gemeinde. Wir sind Salz und Licht in dieser Welt, aber sehr schwach manchmal. Ich bin es manchmal so schwach. Stärke unsere Verbindung mit dir, unsere innere Verbindung mit dir. Dass wir auf dich hören, dass wir auf dich schauen, dich und deinen Willen immer mehr kennen und verstehen lernen und tun, im Beten, mit Worten, mit Taten. Herr Jesus, du bist immer noch Herr der Lage und das wird immer so bleiben und du wirst wiederkommen. Was bis dahin noch alles zu geschehen hat, das wird geschehen und vielleicht kommst du schon bald. Und das ist auch unsere Sehnsucht, Herr Jesus. Bitte komm bald. Wir sehnen uns nach dir. Wir lieben dich, Herr. Danke, danke für deine große Gnade und dass du uns hältst. Amen.